Herzlich willkommen zu Optimal Positioniert, den Podcast von Next2Brain. Mehr Umsatz durch strategische Kommunikation, überlegtes Unternehmertum und das richtige Online-Marketing. Und hier ist er, hier ist Thorsten Bastian.
Herzlich willkommen bei Optimal Positioniert, dem Podcast rund um Positionierung. Mein Name ist Thorsten Bastian und ich habe heute den Thomas Bachmann bei mir. Hallo Thomas.
Hallo Thorsten.
Schön, dass du da bist. Du bist von weit her gereist. Ihr seid gerade aus Augsburg direkt gekommen, oder?
Aus München.
Aus München. Das ist ja noch ein Stückchen weiter.
Ja, oder? Eine halbe Stunde.
Halbe Stunde, okay. Aber natürlich war die Bahn zu spät.
Ja, das natürlich auch. Mhm. Ich habe vorhin schon erzählt gehabt und wir sind genau da gestanden, wo kein Empfang war. Das heißt, wir konnten nicht mehr arbeiten.
Eieieiei. Ja, da kommen wir gleich zu. Du bist heute tatsächlich... jetzt werden einige sich wundern, er hat eine Tanzschule. Was haben wir mit einer Tanzschule zu tun? Also wer mich ein bisschen kennt, weiß, ich habe wenig mit Tanzen zu tun. Dafür du umso mehr. Du bist aber eigentlich auch zum Thema Positionierung hier. Weil du selbst mit dem Hepcat Club eine Tanzschule hast, die sehr, sehr spitz positioniert ist. Und wenn ich das richtig geguckt habe, bist du auch noch Weltmeister. Ist das richtig?
Oh, das ist lang her.
Du bist aber der erste Weltmeister, den ich hier im Podcast habe, tatsächlich. Also du hast schon sehr, sehr früh mit Tanzen begonnen. Und die Weltmeisterschaft ist auch nicht im Nasepurpeln, sondern im Tanzen irgendwie.
Genau.
Okay, magst du da kurz ein bisschen was erzählen, wo du herkommst, was du so treibst und wie es zum Hepcat Club kam?
Tanzen habe ich mit 15, 16 angefangen. Also nach der Schule. Ich habe Realschule gemacht, habe eine Ausbildung angefangen, habe nebenbei einen Tanzkurs angefangen. Meine Mama hat mich reingesteckt. Hat gesagt, Thomas, jetzt bist du ein junger Mann, jetzt musst du tanzen lernen.
Okay.
Einen Kurs musst du machen. Und dann hat es halt dummerweise Spaß gemacht. Und dann bin ich irgendwie dabei geblieben. Und bin dann aber relativ schnell zum Boogie gekommen, was ein Swing-Tanz ist, auf die Musik der 50s, also Rock'n'Roll-Musik. Mhm. Hab da dann auch Turnier getanzt, hab da sowohl Einzelturnier wie auch Formationsturniere getanzt. Und ich bin Weltmeister mit der Formation damals geworden. Zwei oder dreimal habe ich mitgetanzt in der Weltmeisterschaft. Nebenbei noch Einzelturniere getanzt mit meiner Tanzpartnerin, habe dann nach Boogie-Turnier-Tanzen bzw. nebenbei eine Bühnentänzerausbildung angefangen im Iwansen in München, habe da 2 Jahre gemacht, habe das dann auch erfolgreich abgebrochen und habe danach dann auf dem zweiten Bildungsweg BWL studiert und während dem Studium habe ich dann wiederum die Tanzschule nebenbei aufgemacht, weil ich gesagt habe, ich will eigentlich nicht im Büro sein oder nicht mehr im Büro sein. Mhm. Und dann bin ich quasi mein BWL-Studium fertig gemacht und dann direkt vom Studium quasi, also nebenbei, Tanzschule aufgemacht und dann direkt in die Selbstständigkeit.
Wow. Wann war das etwa?
Also wir haben den Hepcat Club offiziell aufgemacht 2011.
Okay. Und dann auch schon mit der, jetzt nehmen wir ein bisschen was vorne weg, mit der Spezialisierung auf Swing-Tänze, oder?
Genau. Okay. Also es war so, ich habe ja durch das Boogie-Tanzen, habe ich nebenbei auch Lindy Hop gemacht und dann habe ich einen West Coast Swing angefangen. Das sind alles Swing-Tänze, also Swing ist so ein Überbegriff für ganz viele Tänze. Mhm. Und ich habe nebenbei dann auch relativ schnell zum Unterrichten angefangen, weil durch Turniertanzen bin ich international auf Events eingeladen worden als Trainer und so weiter und habe dann auch lokal bei uns in München unterrichtet. Und ich habe damals für meine dann Geschäftspartnerin schon unterrichtet gehabt und habe der eigentlich aus dem Blödsinn raus beim Glas Wein am Abend gesagt, du, ich habe jemanden aus Augsburg kennengelernt, magst du nicht eine Schule aus Augsburg aufmachen? Dann hat die gemeint gehabt, da habe ich auch schon drüber nachgedacht. Und dann, wie es so kam, irgendwie 2, 3 Monate später haben wir nach Räumen gesucht und geschaut, was man ausbauen kann.
Okay, krass. Also auch direkt mit richtig Räumlichkeiten angemietet, so das Komplettprogramm nicht erst klein vorsichtig reingestartet, sondern gesagt, okay, wir glauben an die Idee und jetzt gehen wir Vollgas.
Genau, also wir haben 2011, haben wir angefangen, im September 2011 mit, dass wir uns bei Fitnessstudios angemietet haben und so weiter, dann Räume auf Stundenbasis genommen haben.
Ja.
Und Februar 2012 haben wir dann die ersten Räume aufgemacht. Wow. Das Studio. Es war dann damals ein relativ kleines Studio, also relativ klein. Wir hatten 220 Quadratmeter, 2 Räume. Und das wurde dann relativ schnell größer. Also wir haben uns dann irgendwann haben wir uns getrennt. Wir hatten eine GbR. Wir hatten einfach unterschiedliche Visionen von dem Ganzen. Mhm. Wir verstehen uns auch immer noch gut. Also wir sind noch in Kontakt. Aber es war halt einfach arbeitsmäßig, hatten wir unterschiedliche Vorstellungen.
Okay.
Und ich habe dann Mitarbeiter eingestellt. Es wurde im gleichen Haus ein 2. Stockwerk frei. Dann haben wir quasi noch ein Stockwerk dazugenommen. Dann waren wir bei 440 Quadratmeter. Und so ist es dann langsam gewachsen. Irgendwann mussten wir aus dem Gebäude raus. Und dann haben wir jetzt ein neues Studio aufgemacht. 2020 sind wir da rein, genau, 2020 sind wir rein, 2019 haben wir es ausgebaut. 2019 sind wir rein, genau. 2018 haben wir es ausgebaut. Und das ist direkt am Hauptbahnhof in Augsburg. Das sind jetzt 550 Quadratmeter mit 4 Tanzflächen.
Und in München und in Erding seid ihr, glaube ich, auch noch, ne?
Genau, wir haben jetzt im September haben wir was in München aufgemacht.
Ja.
Einen eigenen Standort, aber mit Partnern zusammen, wo wir uns auch einmieten, beziehungsweise wo wir andere Leute quasi auch noch Flächen anbieten, die was anbieten, die was tanzmäßig machen möchten. Und sind jetzt da aber fix mit 2 Abenden die Woche plus mindestens 1-2 Mal im Monat auch Party mit dabei, Wochenendworkshops und so weiter und bauen da die Szene München für uns quasi auf. Und in Erding haben wir auch im Januar gestartet mit einem Trainer, mit einem Bekannten von uns, der aus Erding ist und der gesagt hat, hey, ich würde gern für euch was machen. Und dann haben wir das quasi mit dem zusammen da dort gestartet.
Wahnsinn. Also 3 Standorte, wie weit sind die so auseinander? Nur
also, ich sag mal,
ein räumliches Gefühl zu bekommen für so einen Norddeutschen wie mich aus Köln.
Also München ist in der Mitte quasi, kann man sagen. Augsburg ist so nach links weg, sagen wir mal im Zug eine Dreiviertelstunde ungefähr. Und Erding ist so mitten öffentlich mit der S-Bahn auch ungefähr so eine Dreiviertelstunde bis Stunde von München.
Okay. Ich frage deshalb, weil wenn wir mit unseren Kunden über Positionierung sprechen, übrigens der Thomas ist nicht Kunde bei uns, wir haben uns über einen anderen Weg kennengelernt, nämlich über meine Kollegin und Freundin Fiona, die, glaube ich, mit euch zusammen auch schon des Öfteren mal im Swing-Bereich getanzt hat, ne? West Coast Swing. Genau, und die sagte, das ist eigentlich mega spannend, weil wenn wir über Positionierung sprechen, haben die meisten immer Angst, sie positionieren sich zu spitz. Sie schließen also irgendwelche Kunden aus oder lassen irgendwo links und rechts der Fahrbahn halt Geld liegen, sag ich mal. Ne? Und wenn man jetzt hört, okay, ihr geht einen anderen Weg als viele andere Tanzschulen. Ich denke mal, die meisten bieten natürlich so Standard-Latein-Tänze an. Also das, was wir so alles kennen mit Walzer, Rumba, Tango, Cha-Cha-Cha und Co. Wenn man jetzt sagt, okay, wir spezialisieren uns auf das Thema Swing, weil es auch, oder Swing-Tänze, weil es ja auch für dich aus der Branche oder deine Leidenschaft quasi war, ne? Dann ist das ja eine spitze Positionierung. Wenn man dann hört, im Umkreis von einer halben, dreiviertel Stunde macht ihr gleich 3 Tanzschulen auf letztendlich oder 3 Standorte. Ist das so ein Bereich, der sich jetzt rund um München gebildet hat, weil ihr da wart? Oder gab es das schon? Oder hast du da quasi den Swing in die Region gebracht? Wie muss man sich das vorstellen?
Also dadurch, dass Swing ja eine Familie von Tänzen ist, gab es Swing eigentlich immer schon in der Region. Also in Süddeutschland, auch in anderen Teilen von Deutschland, war lange Zeit der Renner, war halt Boogie Woogie. Das kennen viele noch.
Mhm.
Dann wurde Lindy Hop relativ groß. In den 90er Jahren kam das dann quasi wieder hoch, was auf die Musik der 30er, 40er Jahre ist. Und jetzt so seit ungefähr 2010, würde ich jetzt mal sagen, zwischen 2000 und 2010, kommt West Coast Swing langsam nach Europa rüber, was auch ein anderer Swing-Tanz ist. Und im Endeffekt ist es so, dass der Grund, warum wir nach Augsburg gegangen sind, es gab dort noch keine Lindy Hop-Szene und keine West Coast Swing-Szene.
Mhm.
Und ich bin halt ein Fan davon, bevor ich mich mit anderen um was streite, dann mache ich lieber mein eigenes Ding auf. Und in München war ich einer der Ersten, der West Coast Swing unterrichtet hat damals und bin dann aber nach Augsburg gegangen und bin jetzt wieder zurück quasi und mache da jetzt weiter. Also es gab das vorher schon, es ist halt sehr zerstreut. Und ganz oft läuft es halt auch so, dass entweder machen das Privatpersonen, die sagen, hey, ich finde den Tanz cool, ich finde den ganz, ganz toll und ich organisiere da was. Und die haben dann aber entsprechend aber auch wenig Kappa, das quasi 5 Tage die Woche zu machen, sondern die bieten dann 1-2 Kurse an. Oder du hast Tanzschulen, die das mit dazu machen, die aus dem ATTV-Bereich zum Beispiel kommen oder aus dem Standard-Latein-Bereich, die sagen, hey, das ist cool, das wollen wir mit anbieten oder wir sehen da Potenzial, dann machen die das mit. Okay. Und wir haben halt gesagt, nee, wir wollen eigentlich nur das machen. Und ich verstehe aber die Angst, dass man sich zu spitz aufstellen kann. Also wenn ich zum Beispiel jetzt vorstellen würde, wir hätten gesagt, wir würden nur Boogie machen wollen.
Mhm.
Und wir würden davon null abweichen, dann hätten wir eine ziemlich schwierige Zeit hinter uns, weil Boogie halt einfach, so ich sag mal, in den 80er Jahren extrem groß war und dann immer mehr abgeflacht ist mit der Zeit. Und dann kam irgendwann Lindy Hop, das wurde mehr und momentan hat Lindy Hop gefühlt so ein leichtes Plateau und West Coast Swing ist viel, viel mehr. Und dadurch, dass die unterschiedliche Zielgruppen ansprechen, die Tänze, auch wenn sie alle Swing sind, geben sie sich so ein bisschen die Hand. Gleichzeitig habe ich aber auch das Thema, dass die ganzen Szene-Tänze wie Tango Argentino, Salsa, West Coast Swing und so weiter, dass oft, wenn man sich mit Leuten aus der Szene unterhält, dann sagen die, ja, die würden am ehesten zu einer speziellen Tanzschule dafür gehen, anstatt dass man in eine, in Anführungsstrichen, normale Tanzschule geht, die alles abbilden, weil das halt manchmal so dieses Gefühl gibt von, okay, wenn du alles machst, dann kannst du halt auch nichts richtig
machen. Der große Bauchladen quasi, genau, der alles so ein bisschen mit anbietet.
Das muss nicht stimmen. Es gibt ADTV oder Standard-Latein-Tanzschulen, die hervorragende Westkurs-Trainer drin haben. Aber gibt es natürlich auch genau das Gegenteil davon und so weiter. Deswegen, das muss nicht stimmen. Aber die meisten Leute haben halt einfach viel mehr Vertrauen, dass das Hand und Fuß hat, was man macht, wenn wir sagen, okay, wir spezialisieren uns darauf. Und ich kommuniziere das auch in meinen Kursen so. Also ich sage auch ganz klar, ich bin Fachidiot, ich kenne mich in dem Bereich aus. Mhm. Ich habe so ein bisschen Randwissen vielleicht von den Sachen, die links und rechts von uns liegen. Das macht Sinn. Das hat ja jeder so ein bisschen bei seiner Branche. Aber mein Themenbereich, mein Fachbereich ist halt einfach Swing.
Würdest du sagen, diese Spezialisierung war eher ein gefühls-emotionales Thema, dass du gesagt hast, das ist meine Leidenschaft, deswegen mache ich das? Oder war das auch eine bewusste unternehmerische Entscheidung zu sagen, ich spezialisiere mich da und ich möchte eben der Spezialist in der relativ breiten Nische sein, aber trotzdem in der Nische?
Also es war ganz klar eine Gefühlsentscheidung. Also ich habe halt eine Leidenschaft für die Swing-Tänze, weil ich finde die halt einfach was ganz Besonderes, weil die auch innerhalb der Paartänze einfach ein ganz spezielles Feeling haben, finde ich. Mhm. Das allein das Thema, dass bei uns Lead and Follow so groß geschrieben wird, dass bei uns auch der Follower ein riesen Mitspracherecht hat. Also es ist bei uns nicht so, ich führe alles und sie muss es exakt so ausführen, sondern der followt, und es können auch genauso Männer sein oder Frauen, die auch leaden, hat da unglaublich Mitspracherecht, wie das Ganze ausgestaltet wird, quasi von dem, was wir zusammen machen. Und das fand ich einfach immer schon spannend. Deswegen war das mehr eine Gefühlsentscheidung. Aber ich hätte es nicht gemacht, wenn ich nicht gesagt hätte, okay, es macht aber auch wirtschaftlich Sinn. Also zum Beispiel, was für Lindy Hop zum Beispiel so ein Thema ist, Lindy Hop ist so ein typischer, in der Zeit, wo ich angefangen habe, war so ein typischer Studententanz. Und da war mit ein Punkt, warum wir in Augsburg das aufgemacht haben, weil Augsburg auch eine Studentenstadt ist. Hätte Augsburg jetzt keine Uni in dem Sinne, dann hätten wir da wahrscheinlich keine Lindy-Hop-Szene so aufziehen können, wie sie heute ist.
Okay. Nimm uns mal ganz kurz so vielleicht in die Gründung mit rein. Also bewusste Entscheidung dafür, aber tatsächlich eher aus dem Bauchgefühl heraus, hast du gerade gesagt. Gab es dann irgendwann auch mal den Moment, wo du gesagt hast, also ich glaube, das kennt jeder, der unternehmerisch irgendwie unterwegs war, ist, okay, das funktioniert hier gerade nicht. Ich biete jetzt vielleicht dann doch irgendwie nachmittags den Zumba-Kurs an oder mach doch irgendwie noch mit einem Kollegen die lateinamerikanischen Tänze und die Standardtänze.
Klar.
Ja, also das gab's schon.
Bei uns, wir haben das in Anführungsstrichen Glück, dadurch, dass wir ein eigenes Studio haben, dass wir das immer vermieten konnten. Aber zum Beispiel für mich war Salsa war nie mein Tanz. Ich kann persönlich mit der Musik nichts anfangen und so weiter. Das ist einfach nicht meine Welt. Wir hatten ganz, ganz lange Zeit halt Salsa-Vermietungen drin und Salsa-Partys drin, wo ich dann jede Woche bei der Salsa-Party selber hinter der Bar stand, obwohl ich die Musik nicht mochte und gar nichts. Und irgendwann kamen wir an den Punkt, wo wir es uns quasi leisten konnten, entweder wir machen ein paar hundert Euro mehr Umsatz und damit gewinnen und ich kann mir ein bisschen mehr auszahlen oder kann mir was auszahlen oder wir schmeißen die Salsa-Partys raus. Bei meiner Entscheidung, wir schmeißen die Salsa-Partys raus. Also da gab es schon die schwierige Zeit, aber das Gute ist, wenn wir wenig Auslastung haben, haben wir dafür mehr Kappa zum Vermieten. Das hat sich so ein bisschen immer die Hand gegeben.
Okay. Weiß nicht, wir haben im Vorfeld zwar so ein bisschen gesprochen, was wir heute besprechen, aber magst du uns auch mal so ein bisschen erzählen, wie groß das ist? Also wie viele Mitarbeiter zum Beispiel hast du? Wie viele Paare tanzt bei euch oder wie viele Personen tanzt bei euch? Es gibt ja dann zum Beispiel bei West Coast Swing auch nicht unbedingt immer diese Paarkonstellation, ne? Wenn ich das richtig verstanden habe.
Also wir haben, kann man so sehen. Ich habe 6 Mitarbeiter im Büro quasi, teilweise Teilzeit, teilweise Vollzeit. Ich habe dann noch auf Minijob-Basis Leute, die an der einen oder anderen Stelle unterstützen. Dann haben wir Barkräfte, die quasi auch auf Minijob-Basis arbeiten, aber da eben nach Bedarf dann reinkommen, mal mehr, mal weniger. Dann haben wir Tanzlehrer, die auf Minijob-Basis arbeiten oder die auf Rechnung arbeiten. Mhm. Und das sind insgesamt in Augsburg um die 40 Leute.
Wow, okay.
Genau, das ist hat ganz viele Vorteile, weil wir halt dadurch ein relativ flexibles, großes Team sind und jeder hat so seine eigene Persönlichkeit mit drin. Das hat aber auch den Nachteil, dass mit 40 Leuten, auch wenn die alle nur ein paar Stunden in der Woche arbeiten, weil es Minijobler sind, sich abzustimmen natürlich ein bisschen schwierig ist. Teilnehmerzahlen müsste ich nochmal nachschauen, wie viele wir dazu haben. Das ist auch immer ein bisschen schwierig zu sagen, weil wir haben bei uns auf der einen Seite zwar ein Abo-System. Mhm. Das heißt, die Leute zahlen wie im Fitnessstudio Mitgliedschaften, können da machen, was sie wollen. Ja. Aber das fluktuiert halt sehr, sehr stark, oder beziehungsweise die konkreten Schülerzahlen fluktuieren, weil wir haben viele Workshops. Das heißt, wir haben ganz oft Leute, die nur für einen Workshop zu uns kommen.
Okay. Ja.
Und das haben wir aber auch durch die ganze Bandbreite durch. Also von Beginner-Workshops wirklich, die ein Wochenende lang gehen, bis zu Level 2, Level 3, Level 4 und dann auch so Intensives nennen wir das, mit auswärtigen Trainern und bis hin zu Festivals, wo Turniere quasi im Rahmen mit dabei sind. Und dadurch ist es quasi gar nicht so einfach zum Sagen. Also im Endeffekt ist es eine Mischkalkulation. Wir haben, 50% vom Umsatz sind wahrscheinlich aus rein unseren normalen, regelmäßigen Leuten, die aus der Stadt kommen.
Okay.
Und dann haben wir nochmal, die letzten 50% kommen aus Vermietung und Festivals zusammen. Also bei uns ist dieser Festival- und Workshop-Anteil ein Riesenanteil mit drin.
Okay. Kommt aber wahrscheinlich auch durch die Spezialisierung, oder?
Genau, also die Leute, die kommen auch aus der ganzen Welt. Also wir haben teilweise Leute, die zu unseren Festivals, was dann die größeren Sachen sind, mit Turnieren, mit Live-Musik und so weiter, haben wir Leute aus USA oder aus Asien, die sich anmelden dafür und dann rüberfliegen. Die verbinden es dann halt oft mit Europaurlaub, aber das haben wir halt auch mittlerweile eine weltweite Bekanntheit.
Wow.
Während Corona war es auch dann so, dass wir wie viele eine Online-Plattform aufgezogen haben und wir haben auch Online-Kurse gegeben, über Zoom zum Beispiel.
Mhm.
Und das war ganz spannend, weil das haben wir leider ein bisschen fallen lassen müssen aus Zeitgründen. Aber wir hatten während Corona hatten wir halt Schüler aus Hamburg zum Beispiel, die bei uns tanzen gelernt haben in Augsburg. Und die fanden es cool, die haben sich bei uns eingeklinkt und die haben gesagt, boah, super, wir wollen es bei euch lernen. Und dann hatten wir halt eine Zeit lang wirklich Leute, die sich aus ganz Deutschland zu unseren Kursen eingeschalten haben, was okay. irgendwie ganz spannend war.
Ja, cool.
Und die kommen jetzt wirklich auch teilweise wieder und haben weitergemacht und kommen jetzt mal auf den Workshop und sagen, ja, bei euch habe ich während Corona angefangen.
Ja, mega. Okay. Ja. Das heißt, das hättest du so nicht, wenn du, sag ich mal, dich nicht so spezialisiert hättest wahrscheinlich.
Ja.
Ist das jetzt eine Milchmädchenrechnung? Meinst du, du wärst größer oder kleiner, wenn du jetzt sagen würdest, ich mache jetzt doch den Bauchladen drauf? Müsste man dann automatisch größer werden?
Ich glaube, wir wären wahrscheinlich genauso groß.
Mhm.
Aber wir müssten halt die Zeit, oder das Ding ist halt, es ist halt standortgebunden. Das heißt, wir haben unsere 4 Tanzflächen, wir müssten halt die Zeit quasi auf mehr Tänze aufteilen. Und dadurch wären halt die Communities, sage ich mal, nicht so groß, weil es ist halt bei uns ein extremstes Community-Geschäft. Das heißt, die Leute, die lernen sich mit der Zeit untereinander kennen, die unterstützen sich. Und das ist auch nicht dieses ganz, also ich sage mal, wir befinden uns irgendwo zwischen einem Verein und einer ganz klaren Firma. Also wir sind zwar als GmbH aufgestellt, aber ich sage mal, die Leute fühlen sich uns wahrscheinlich verbundener als so, was weiß ich, als im Fitnessstudio teilweise gegenüber oder als einer anderen Firma gegenüber, haben aber jetzt nicht die Themen, die ein Verein hat, dass die irgendwelche Arbeiten leisten müssen oder dass wir das Vereinsgemeier mit drin haben, weil wir halt dann doch das schon abnehmen. Das heißt, wir sind halt durch dieses Community-Denken sehr, sehr nah an den Leuten dran. Und die Communities wären halt viel kleiner und wären bei Weitem nicht so ausgeprägt und wären auch nicht so stark und ich nenne es mal robust quasi für auch Krisen wie Corona.
Mhm.
Wenn wir halt die Zeit und die Aufmerksamkeit auf mehr Sachen aufteilen müssten.
Ja, mega spannend. Ja. Das ist, glaube ich, auch für jeden spannend, der wirklich überlegt, seine Profession nochmal spitzer zu positionieren, zu sagen, okay, ich habe dann zwar vielleicht weniger Leute, aber von diesen wenigen Leuten mehr. Also im direkten Umfeld halt. Ne?
Also wir haben auch eine ziemliche Bubble bei uns drin, sage ich mal. Also man kann auch ganz klar sehen, und sogar innerhalb von dem, was wir machen, weil wir sagen, wir machen hier nur Swing-Tänze, wir sind ja schon eine Subkultur, gibt es nochmal so Subkulturen drunter. Also die West Coast Swing Tänzer sind ganz anders als die Lindy Hop Tänzer und die sind ganz anders als die Boogie Tänzer teilweise. Und da gibt es auch nochmal quasi so Unterscheidungen in sich, obwohl wir eigentlich schon spitze positioniert sind.
Okay. Wenn du das so erzählst, auch mit der Community dahinter, klingt es für mich so, als würdest du gar nicht großartig Tanzkurse verkaufen, sondern ist es eher so eine Art Lebensgefühl, eine Gemeinschaft. Du bietest quasi die Plattform an, oder?
Ja, genau. Also wir haben, ich habe irgendwann mal das Zitat von dem Gründer von Harley Davidson gehört, der gesagt hat, wir verkaufen Lebensgefühl und du kriegst die Harley geschenkt.
Okay, ja. Cool.
Und so ein bisschen ist das ja quasi bei uns auch. Also wir haben alle eine Leidenschaft für den Tanz, aber uns ist zum Beispiel auch wichtig, dass alle Leute, die bei uns unterrichten, in der Szene drin sind. Dass die das authentisch machen, dass die auf Events fahren, dass die Musik wirklich feiern, dass die dabei sind. Also wir haben auch bei uns ganz wenige, die wirklich sagen, sie unterrichten jeden Tanz. Also ich bin einer der wenigen wahrscheinlich, der bei uns in der Tanzschule fast jeden Tanz unterrichten kann, weil ich aus den Vintage-Swing-Tänzen, aus dem Lindy Hop rausgekommen bin und jetzt im West Coast Swing mehr zu Hause bin, kann ich aber die anderen Sachen noch unterrichten. Aber die meisten bei uns spezialisieren sich irgendwann, dass sie sagen so, hey, ich habe voll meine Leidenschaft für West Coast Swing oder ich habe meine Leidenschaft für Lindy Hop.
Ja.
Und das sollen die auch machen. Also die sollen auch über die Leidenschaft verkaufen. Ich denke gar nicht so sehr an Verkaufen, sondern wenn jemand aus Leidenschaft quasi das macht,
ja, passiert es automatisch.
Passiert es automatisch.
Ja, auf jeden Fall. Wie viele Leute haben ein Hepcat Club Tattoo? Weißt du das zufällig?
Niemand.
Weil weißt du, was das
Möchtest
meiste
du der
Tattoo
Erste
ist? Ich weiß noch nicht. So kennen wir uns noch nicht, aber vielleicht.
Ich zahl's dir.
Nein, weißt du, was das meiste gestochene Tattoo weltweit ist?
Nee.
Harley Davidson, deswegen.
Ja, glaube ich sofort, ja. Ja, klar.
Ja, genau, deswegen dachte ich vielleicht, ist das das neue Ziel. Aber wie kam es denn zum Hepcat Club? Also wie kam der Name?
Ja, also.
Das ist ja ganz spannend.
Ich habe das letzte Mal auf einem Marketing-Podcast auch mal erzählt gehabt, wie gesagt habe, dass ich glaube nach wie vor, dass der Name Hepcat Club nicht so sonderlich gut gewählt ist. Da wurde mir dann widersprochen und ich glaube mittlerweile auch, dass es eigentlich ein ganz guter Name ist, aber er ist unglaublich schwer aussprechbar, vor allem für die Augsburger.
Mhm.
So oft, wie ich Leute damit sagen, ist da der Hepcat Club. Und wir haben uns damals gedacht, also wir machen ja Swing-Tänze und die Swing-Tänze kommen jetzt in den 30er, 40er Jahren raus. Und es gab damals in der Zeit, es gibt ja immer so Jugendworte quasi. Und to be a Hepcat ist quasi, ich übersetze mit einer coolen Socke sein in den 30er, 40er Jahren. Und deswegen sind wir der Hepcat Club. Weil das, also wenn man sich auch mal alte Swing-Musik anhört oder alte Rock'n'Roll-Musik anhört, gibt es oft so Sätze wie all the cats join in oder oh, he's quite a Hepcat. Und
Okay.
Genau. Und daher kommt es eigentlich. Aber es ist, ich hatte auch schon Amerikaner bei uns drin, die gefragt haben, was ist denn ein Hepcat? Und dann so, okay, wenn die Amis Slang-Begriffe aus den 30er Jahren nicht verstehen, ist vielleicht nicht das Smarteste, die herzunehmen in Deutschland. Aber auf der anderen Seite haben wir mittlerweile dadurch ein unglaubliches Alleinstellungsmerkmal. Also das war die ersten paar Jahre war das wirklich schwierig. Mittlerweile kennen uns die Leute. Was auch ist, in Augsburg gab es mal eine Kneipe, die hieß Hepcat Club.
Ah, okay.
Das war eine Rockabilly- und Cocktail-Kneipe damals. Und wir kannten den, der die, oder meine Geschäftspartnerin hatte Kontakt zu dem, der die aufgemacht hat und hat gefragt, ob wir den Namen weiterverwenden können. Und der hat sich gefreut, dass der Name weitergeführt wird. Deswegen haben wir das so gemacht.
Okay. Hattet ihr dann regelmäßig Leute da, die Cocktails trinken wollten? Weil sie irgendwie über Google Maps sich verlaufen hatten quasi, oder?
Also das Gute war, dass es die Kneipe schon lange nicht mehr gab.
Ah, okay.
Aber wir hatten regelmäßig, habe ich die Geschichten gehört von Dings, wusstest du, dass es da mal eine Kneipe gab? Ich hatte mal einen, der sehr böse war und gesagt hat, nein, ihr könnt doch nicht den Namen von der Kneipe klauen. Die Kneipe war vor meiner Zeit, ich war noch nicht ein einziges Mal dort, also ich kannte die gar nicht.
Ja.
Aber ja, das, wie gesagt, also er fand es, also meine Geschäftspartnerin hat bei ihm angefragt und das war wohl okay und er fand es gut. Und wir finden den Namen eigentlich auch alle gut. Er war vielleicht nur nicht der einfachste für die Leute zum Lernen.
Ich habe in der Vorbereitung auch öfter, ich war dann bei Headcap Club und Hepcat und irgendwie war es alles schwierig. Aber wenn man es einmal hat, geht es eigentlich Hepcat Club. Ja.
Genau, und ich glaube auch, also es ist ja oft so, wenn man ein bisschen mehr Mühe am Anfang reinstecken muss, bleibt es dafür auch hängen.
Das stimmt. Ja. Ich fand auch das Logo cool, war auf der Website und so. Also das macht schon Sinn. Ist es denn so, es gibt ja diesen Spitzenleister-Effekt. Ich sag mal, wenn du spitz positioniert bist, bist du meistens auch professionalisiert in der Sparte. Ist es schon so, dass man weiß, okay, wenn es ums Thema Swing geht, gehe ich nicht zu der Tanzschule Pumpelhuber, sondern dann gehe ich zum Headcat Club, zum Thomas und seinem Team?
Also haben wir oft. Also wobei ich sagen muss, wir denken jetzt in Augsburg zum Beispiel gar nicht so sehr in Konkurrenz, sondern das sind halt Kollegen. Und in München genauso. Und wir haben alle so ein bisschen unseren eigenen Fokus. Also auch innerhalb von dem eine Positionierung. Also ich sage mal, wenn die Leute zu uns kommen, wir wechseln in den Kursen immer durch. Also bei uns tanzen alle Lieder mit allen Followern und wir rotieren immer, weil wir an dieses Führen- und Folgen-Konzept glauben.
Ja.
Und halt einfach sagen, dass ich lerne Führen und Folgen nur, wenn ich es mit möglichst vielen Leuten gemacht habe. Ich weiß aber, es gibt eine andere Tanzschule in Augsburg, die machen das überhaupt nicht so und da tanzt immer Herr Müller mit Frau Müller und die wechseln nicht durch.
Okay.
Und das ist halt denen ihr Konzept, weil die sagen halt, oder wir sagen halt, hey, zu uns kommen die Leute, die wirklich Bock drauf haben, die Bock auf diese Swing-Szene haben, die auf das Lebensgefühl Lust haben. Und bei anderen Tanzschulen verstehe ich auch, und das ist vollkommen legitim, da sagen die Leute halt so, okay, pass mal auf, ich habe eine Stunde mit meiner Frau am Abend, die will ich mit meiner Frau zusammen auch verbringen, wir wollen zusammen tanzen und einfach einen gemütlichen Abend haben und das war's dann. Und das ist okay. Aber die einen würden sich bei uns nicht wohlfühlen und unsere Leute würden sich woanders wahrscheinlich auch nicht wohlfühlen. Deswegen nehmen wir uns auch gar nichts weg. Also wir haben das auch mit anderen Tanzschulen, dass ich schon Leute von uns zu der anderen Tanzschule geschickt habe, weil ich glaube, dass die sich da wohler fühlen würden und die sind auch dankbar dafür gewesen. Genauso wie auch schon zu uns Leute geschickt wurden, wo es geheißen hat, hey, ihr wollt doch bestimmt auch mal Turnier tanzen oder wollt eigentlich was anderes daraus haben, was mehr daraus haben. Schaut doch mal dahin. Deswegen, das ist jetzt kein Ellenbogen aneinander, sondern es ist eigentlich ein gutes Miteinander.
Ja. Gibt es denn noch jemanden in deinem Dunstkreis rund um Augsburg rum, München rum, der auch so eine spitze Positionierung fährt? Also gibt es echte Konkurrenz?
Also in München gibt es schon mehrere, die so, also vor allem im Vintage-Bereich, die, die sich auch voll darauf professionalisiert haben, die nur das machen. Wobei wir mit denen auch immer schauen, dass das mehr ein Miteinander wird. Das heißt, also natürlich machen die jetzt nicht Werbung für unsere Kurse und wir nicht Werbung für denen ihre Kurse. Aber man kennt sich, man versteht sich. Man spricht sich mit Partys ab. Das ist halt wichtig, dass ihre Leute zu uns kommen können, unsere Leute zu denen kommen können. Im West Coast Swing-Bereich gibt es auch ein, zwei, wobei ich den Namen Konkurrenz eigentlich gar nicht so sehr mag, sondern das sind Kollegen, die halt einen unterschiedlichen Fokus haben. Und da ist zum Beispiel einer mit dabei, der fokussiert sich ganz, ganz stark auf die Studenten, weil er selber noch Student ist und so weiter. Und der macht dann Unisportkurse. Und dann gibt es andere, die das quasi ins Standard-Latein-System mit eingebettet haben, aber auch in der Szene halt sehr, sehr stark sind und so weiter. Und mit denen sprechen wir super viel ab, mit wann habt ihr Kurse, wann haben wir Kurse. Also so richtig, ich sag mal, in dem Sinne Konkurrenz mit, man kämpft um den gleichen Pool, haben wir eigentlich gar nicht.
Ah, okay.
Und das ist auch, aber das kommt halt auch mit daher, weil wir auch wirklich im Austausch sind. Also wir haben zum Beispiel auch jetzt WhatsApp-Community-Gruppen, also von Leuten, die Community treiben quasi, also von den Organisatoren, wo wir uns absprechen und sagen, hey, ich würde an dem Tag eine Party veranstalten, dass die anderen Bescheid wissen und dass die da gar nicht erst drauflegen. Also und ich glaube, dass wir das geschafft haben, innerhalb der Communities, und das ist nicht unbedingt mein Verdienst, sondern das hat sich in den Communities so ergeben, ein Verhältnis zu bauen, dass alle eigentlich sagen, miteinander wird es besser. Mhm. Es gibt im Englischen gibt so diesen Spruch, if the water level rises, all the ships rise the same way.
Ja.
Und das ist halt so der Punkt dabei. Und ich bin der festen Überzeugung, ich habe lieber 1% Marktanteil von einer 100.000 Menschen Community als 100% Marktanteil von einer 1.000 Menschen Community.
Ja, auf jeden Fall.
Und das ist halt auch ein Vorteil, glaube ich, bei Positionierung, dass ich mir halt da noch aussuchen kann, mit wem möchte ich arbeiten und was soll mein Marktanteil sein, wenn es für alle mehr ist.
Mhm. Auf jeden Fall. Wenn du einen Ratschlag hättest für Unentschlossene, die jetzt den Podcast hören und sagen, Positionierung, ich traue mich aber nicht so richtig, will ich wirklich so spitz mich positionieren, was würdest du denen raten? Gibt es so den Ratschlag, wo du sagst, das hat dich zum Beispiel dazu bekräftigt, dich zu positionieren, spitzer zu positionieren?
Also was ich immer wieder merke bei mir selbst, wenn ich Dinge mache, die eigentlich nicht zu mir passen oder die nicht zu 100% das sind, was ich machen möchte, kostet mich das so viel mehr Energie wie die Dinge, die ich eigentlich wirklich machen will. Ja. Und ich glaube, ich könnte schon theoretisch vielleicht mal einen Standard-Lateinkurs anbieten. Es ist überhaupt nicht mein Ding. Oder nehmen wir noch schlimmer, Salsa. Es ist überhaupt nicht mein Ding. Ich könnte mir das bestimmt irgendwie draufpacken und irgendwie versuchen, da quasi irgendwie mit Geld zu verdienen. Aber es würde mir halt einfach nicht gut damit gehen. Und deswegen, ich bin lieber sehr spitz positioniert und mache dann aber Dinge, die mir eher Energie geben, anstatt zu versuchen, irgendwie gegen Windmühlen zu kämpfen. Und auch wenn die Windmühlen dann eher in mir drinnen Blockaden quasi an der Stelle sind.
Ja.
Und das wäre so mein Rat. Also wirklich mal hinspüren, was will ich eigentlich machen und quasi in die Richtung gehen, wo ich auch wirklich was ich wirklich langfristig machen kann, wo ich wirklich dem Ganzen nachgehen kann, anstatt Dinge zu machen, die ich nur mache, weil ich denke, das muss ich halt.
Okay. Klingt ein bisschen so, als würdest du gar nicht richtig arbeiten, sondern eher Spaß haben und das Geld verdienen passiert nebenher.
Also.
Oder ist das zu weit gefasst?
Das ist zu schon weit Arbeit, gefasst.
Ne?
Aber ich denke mir oft drüber nach, was würde ich machen, wenn ich im Lotto gewinnen würde oder wenn ich quasi auf Geld nicht angewiesen wäre.
Mhm.
Ich glaube, ich würde ein bisschen runterfahren, aber ich würde wahrscheinlich von dem, was ich jetzt mache, 80% immer noch machen.
Okay.
Also ich würde bei ein, zwei Sachen vielleicht sagen, okay, das muss ich jetzt nicht mehr machen, aber ich sage mal, 80% von Dingen, die ich mache, würde ich so weitermachen. Und das finde ich ist eine gute Quote.
Ja, auf jeden Fall. Also das ist auch genau die Frage, die ich den Kunden in meinem Workshop stelle. Wenn du jetzt nicht mehr aufs Geld achten würdest oder müsstest, würdest du genau mit den Leuten weiterarbeiten, mit denen du gerade arbeitest, und würdest du genau das anbieten, was du gerade anbietest. So.
Ja.
Und wenn dann meistens kommt, nee, dann würde ich ja was ganz anderes machen, dann ist die Positionierung vielleicht noch nicht spitz genug. Oder man macht halt gerade zufällig was einem überhaupt eigentlich nicht liegt. Kann ja auch passieren. Ich wünsche es keinem, aber es gibt, glaube ich, genügend, die das so nicht sagen können, wie wir beide, dass das jeden Tag eigentlich Spaß macht. Ne?
Ja.
Ja, sehr, sehr spannend. Das heißt, die Leidenschaft, der Mut zur Positionierung sind so ein bisschen auch tatsächlich deine Erfolgsgeschichte, wenn man das so auf einen Satz runterbricht, oder?
Ich denke ja. Also das Spannende ist vor allem auch, ich komme ja aus der IT-Branche, ich habe ja Fachinformatiker gelernt. Mhm. Und ich bin eigentlich jemand, der in alle Richtungen interessiert ist. Also ja. Wenn du mit meiner Frau redest, ich komme jeden Tag mit irgendwas Neuem um die Ecke und ich finde eigentlich alle Richtungen spannend. Aber das Spannende ist halt, obwohl ich relativ spitz positioniert bin, darf ich eigentlich trotzdem in alle Richtungen weiterdenken. Also ich darf mich mit IT beschäftigen, wie das quasi in meinem speziellen Fall Dinge verändern würde oder mit neuen Technologien, wie das verändern würde. Ich darf mich mit Marketing und Verkaufspsychologie beschäftigen. Ich darf mich mit Anatomie beschäftigen, weil das in meiner Branche wichtig ist und wie das genau. Mhm. Und ich darf halt alles quasi, was ich lerne, immer in den Bezug setzen und darf die Brücke schlagen, so was bedeutet das für uns in unserer Positionierung. Das finde ich irgendwie ganz spannend, weil man denkt immer so, okay, dann mache ich nur noch die eine Sache.
Ja.
Gar nicht so sehr, sondern ich darf alles machen und ich muss halt gucken, wie ich das ins Verhältnis setze und wie ich da in meine Sache einen neuen Twist reinkriege. Das finde ich eigentlich das Spannende dabei.
Ja. Das heißt, du bist trotzdem Expertentum eigentlich in deiner Nische auch noch so ein bisschen Generalist, weil du ganz viele verschiedene Bereiche natürlich abdeckst als Unternehmer. Ne?
Genau, also ich muss ja als Unternehmer, aber selbst wenn ich sagen würde, ich bin nicht unbedingt Unternehmer, also selbst wenn ich sagen würde, ich würde zum Beispiel nur meine Kurse machen, mhm. weil ich unterrichte ja selber auch, selbst dann denke ich, darf ich mich unglaublich breit interessieren für das, was ich eigentlich mache, weil ich eigentlich alles immer quasi, wenn ich dieses Mindset habe, wie kann ich, obwohl ich diese Positionierung habe, wie kann ich quasi Dinge von außen mich hier speziell hochheben lassen? Wie kann ich schauen, dass ich quasi in meine Sache nochmal einen Twist reinkriege? Wenn ich sage, ich unterrichte West Coast Swing und ich lerne was Neues anatomisch, wie kriege ich das da rein? Was kann ich da machen? Wenn ich was Neues zur Psychologie lerne, was kann ich da machen? Wenn ich Verkaufspsychologie lerne und ich bin nur Lehrer und ich habe mit Verkauf eigentlich gar nichts zu tun, kann ich trotzdem überlegen, okay, was hilft mir das, dass ich vielleicht meine Leute im Kurs mehr begeistern kann. Weil wenn die Leute im Kurs begeistert sind und wirklich Fan davon sind, dann lernen sie auch viel schneller, dann lernen sie auch viel, viel gerne, viel lieber und so weiter.
Ja.
Deswegen, und das ist eigentlich das Spannende dabei, dass ich bin ja nicht nur in der Nische, sondern ich muss ja alles außenrum dazu nehmen, um in der Nische besonders gut zu werden.
Ja, mega spannend. Thomas, gibt es noch irgendwas, wo du sagst, Mensch, das hätte er mich jetzt fragen sollen. Jetzt bin ich extra aus München hierher gekommen, jetzt hat er das nicht gefragt.
Nee, also ich finde es, ich weiß nicht, gibt es was du noch wissen willst?
Ich würde auf jeden Fall gerne wissen wollen, wo finden dich die Leute, wenn sie jetzt sagen, okay, sie kommen aus dem Münchner Großraum, wollen mal bei euch in den Hepcat Club reinschnuppern. Wo findet man euch? Online? Kommt mal einfach vorbei, wie läuft das?
Also online finden wir uns unter hepcatclub.com, mhm. also Heinrich Emil Paula, Cat die Katze, Club.
Alles zusammengeschrieben. Okay.
Auch auf Instagram, auch auf Facebook. Wenn man Fragen hat, einfach eine kurze E-Mail schicken. Das ist immer eigentlich am schnellsten erreichbar. Und ansonsten mich persönlich auf Instagram unter The Thomas Bachmann.
Du hast ja sogar tatsächlich einen eigenen Wikipedia-Eintrag, habe ich gesehen. Ne? du bist einer der wenigen Menschen, die ich kenne, die einen eigenen Wikipedia-Eintrag bekommen. Ja. Gestern hatte ich Friedhelm Funkel, hatten wir in einem anderen Podcast-Format, der ehemalige Trainer vom 1. FC Köln und von anderen natürlich, der hatte auch natürlich einen Wikipedia-Eintrag, aber das ist ja dann doch auch schon eine Leistung.
Dann bin ich doch nicht der Erste.
Ja, nicht der Erste, aber der Zweite diese Woche auf jeden Fall.
Ja.
Hast du selber geschrieben oder?
Nein. Nee, also der wurde tatsächlich über mich geschrieben von einem Schüler.
Okay.
Der ist beim Wikipedia damals irgendwie so ein relativ hoch Moderator und so weiter, wenn man mal reinguckt. Der hat den Podcast, der hat den Wikipedia-Eintrag erstellt, das kann man nachgucken. Und der hat quasi nur Mathe, Physik und Informatik-Artikel und meinen.
Ja, cool.
Was ich irgendwie auch ganz sympathisch fand.
Ja, fand ich geil. Da muss ich direkt mal fragen, wie das ging. Okay. Wir verlinken natürlich auch den Hepcat Club unten in den Shownotes. Also, genau. Ich danke dir für deinen Besuch. Es war wirklich spannend, auch mal zu sehen, dass dieses Thema Positionierung nicht nur eine theoretische Geschichte ist, sondern auch wirklich in einem ganz, ganz anderen Bereich, in dem ich jetzt gar nicht unterwegs bin, trotzdem gut funktioniert und dass das auch dafür tatsächlich dienen kann, um in der Nische zu wachsen. Und ich sag mal, drei Standorte rund um München sprechen ja eine deutliche Sprache. Ne?
Vielen Dank.
Ja.
Eine Sache hätte ich sogar noch, die ich noch anmerken würde.
Gerne.
Und zwar, ich finde es nämlich manchmal schade, dass so betriebswirtschaftliche Überlegungen und Gedanken wie Positionierung zum Beispiel in der Kultur- und Kunstbranche noch nicht so angekommen sind, habe ich manchmal das Gefühl. Mhm. Und ich glaube, dass da ganz, ganz viel Musik noch drin wäre, vor allem für die Kulturbranche auch, dass, wenn die sich da ein bisschen mehr trauen würden.
Okay.
Bei Künstlern muss man überlegen, weil ein Künstler denkt ja selten quasi in ganz klar Positionierung, weil der will ja was anderes ausdrücken vielleicht mit Kunst. Aber ich finde, vor allem für Leute, die auch in der Kulturbranche unterwegs sind, und ich sehe mich halt als in der Kulturbranche, dass es unglaublich hilft, sich mit solchen Themen auseinanderzusetzen und auch mit Experten zu sprechen, wie mit dir zum Beispiel.
Ja, also auch zu sagen, ich bin nicht das Kino, was Mainstream zeigt, sondern ich bin das Kino für Stummfilme aus den 30er Jahren.
Zum Beispiel, genau. Ja,
okay.
Und dann vielleicht ein bisschen kleiner werden, aber dafür genau die Leute ansprechen.
Mhm.
Es gab mal eine Studie bei den Tanzschulen, wo sie geschaut haben quasi, was ist eigentlich das Effizienteste, was man machen kann. Und ich glaube, damals kam raus, ich müsste mal nachschauen, ob es immer noch so ist, dass das kosten-nutzen-technisch geschickteste eigentlich eine Zweiraum-Tanzschule ist. Weil das könnte ich zweit, wenn ich bin, immer noch quasi jeden Abend die Kurse machen und so weiter. Und das ist so, ab größer wird es dann schon so ein Verwaltungsaufwand, dass ich das alleine gar nicht mehr stemmen kann. Ein Raum ist manchmal vielleicht noch ein bisschen zu klein und so weiter. Und da kam wirklich raus, so zwei Räume, jeder circa 100 Quadratmeter ist so eigentlich das Optimum. Und das finde ich halt spannend, also das zu sagen, okay, vielleicht ist es nicht immer das größer besser, sondern manchmal macht es ja auch Sinn zu sagen, ich positioniere mich spitzer und
klein, effizient.
Bin dafür kleiner und effizient, wegen dem Kino quasi.
Ja, lieber das Schnellboot als den großen Kreuzfahrtdampfer.
Genau.
Ja, sehr spannend. Thomas, vielen, vielen Dank, dass du da warst.
Ich sage auch danke.
Guck beim Hapcat Club vorbei. Wie gesagt, das ist Hapcat Club, ist wirklich schwierig. ist unten verlinkt in den Shownotes. Genau, wenn ihr Thema Positionierung oder Thema Podcast habt, meldet euch bei uns gerne. Ich weiß, wir sind auch schon wieder viel zu wenig spitz positioniert. Also genau das, was ich erzähle, machen wir ja gerade selber nicht. Aber du hast es geschafft und da gratuliere ich dir und schön, dass du da warst, Thomas.
Vielen Dank.
Das war Optimal positioniert, präsentiert von Next to Brain. Hat euch die Folge gefallen? Dann teilt sie mit eurem Netzwerk, lasst ein Like oder einen Kommentar da und abonniert unseren Podcast. Weitere Infos gibt's auf unserer Website nexttobrain.com.